Also hallo zusammen, ich bin Gesine. Der Vortrag lautet erklärbare KI und vielleicht zu mir kurzer Hintergrund. Das ist mein Forschungsgebiet. Ich forsche hier an der Uni Lübeck genau eben zu dem Thema, wie kann ich neuronale Netze auseinandernehmen und mal schauen, was da eigentlich drinsteckt. Ich habe mir allerdings jetzt heute für den Vortrag vor allem ausgesucht, erstmal drüber zu reden, nicht nur, was sind Erklärungen, sondern vielleicht am Anfang auch erstmal ein Primer, wozu brauchen wir die eigentlich? Ich denke mal, Sie alle sind einigermaßen sich einig zusammen mit mir, dass man Erklärungen braucht, sonst wären Sie vermutlich nicht hier. Trotzdem noch mal kurze Erinnerung, wozu brauchen wir die eigentlich? Und dann, naja, was macht es eigentlich so schwierig, die aus den Netzwerken rauszuholen? Hier habe ich mir mal selber die Challenge gesetzt, in möglichst kurzer Zeit Ihnen einen Crashkurs zu neuronalen Netzen zu geben. Und ich fürchte fast, dass ich am Ende die Masse nicht davon überzeugen werde, dass man sie besonders gut erklären kann, sondern wahrscheinlich eher das Gegenteil, nämlich, dass man sie eben besonders schlecht erklären kann. Am Ende dann schauen wir uns ein paar konkrete Methoden an, wie man es denn jetzt vielleicht doch hinkriegt, was so State of the Art an der Stelle ist. Da habe ich so ein paar Standardmethoden mal aus dem Methodensatz, also dem Methodenbaukasten rausgekramt. Vor allem habe ich hier mal ein paar genommen, die man selber auch inzwischen sehr gut ausprobieren kann, weil es dafür ganz coole Frameworks gibt, die man einfach verwenden kann. Also stay tuned, ich habe ein paar Links ganz am Ende. Okay, so viel schon mal versprochen. Tauchen wir mal ein in die Frage, wozu brauchen wir denn eigentlich Erklärungen? Also bevor wir jetzt mal Erklärungen genau definieren, mal so eine Frage in die Runde. Wann denkt ihr, fällt euch irgendeine Anwendung ein, bei der man vermutlich schon wissen möchte, wie das Verfahren, was unten drunter zum Beispiel Entscheidungen trifft, funktioniert? Mal kurz nachdenken. Oh, ich sehe schon eine Meldung dahin. Wenn Entscheidungen wichtig sind. Ja, das auf jeden Fall. Das ist eine sehr generische Aussage, aber tatsächlich auch eine, die das Ganze ziemlich gut definiert. Jetzt wäre noch eine Frage, fällt irgendwie mal eine konkrete Applikation ein, wo das ein Problem ist, wenn man es nicht weiß? Ich nehme mal den Sitz. Kreditvergabe oder Versicherungsvergabe Entscheidungen. Habe ich tatsächlich genau, das war nicht abgesprochen. Sehr witzig, genau. Also ja, zum Beispiel die Verfahren der Schufa sind, ich glaube, immer noch nicht öffentlich. Ich weiß nicht, ob die inzwischen ihr Verfahren verloren haben. Das sind statistische Verfahren, die durchaus beeinflussen, ob Menschen eine gewisse Zukunft oder sich eine gewisse Zukunftsvorstellung aufbauen können oder nicht. Da wollen wir vermutlich schon wissen, wie das funktioniert. Noch irgendwas? Fällt jemand noch was ein? Ja, da war noch eine Meldung.
Bilderkennung beispielsweise bei
Bilderkennung für autonome Fahrzeuge. Ich habe es nicht in dieser Reihenfolge drin, aber ich habe es tatsächlich auch mit drin. Genau, wir erinnern uns an verschiedenste Tesla-Unfälle. Da möchte man im Zweifelsfall schon wissen, warum ist das schiefgegangen? Und im Idealfall würde man eigentlich vorher gerne wissen, was könnte denn schiefgehen, sodass man das verhindern kann. Damit nicht ein LKW, der gerade links rüberzieht, als Wolke erkannt wird und deswegen das Auto da reinfährt, was der erste berühmte Unfall war. Drittes Beispiel, was jetzt hier an der Uni noch ein bisschen wichtiger ist, ist zum Beispiel, wenn wir Gewebeschnitte haben und dann wissen wollen, ob da Krebs drin ist. Das habe ich jetzt explizit aus einem Paper rausgenommen, in dem gezeigt wurde, dass hier ein automatischer Erkenner, in dem Fall ein neuronales Netz, einen Krebs tatsächlich übersehen hat. Also ich muss zugeben, ich würde die Krebszellen jetzt auch nicht erkennen. Da bin ich leider keine Fachexpertin dafür. Aber da können wir uns auch durchaus vorstellen, dass in dem Fall die Fachexpertinnen, also insbesondere die Ärzte und Ärztinnen, hier wissen wollen, warum zum Beispiel an einer Stelle Krebs oder kein Krebs sein soll. Ja, so viel dazu. Also ich hoffe, wir sind alle überzeugt. Es gibt Anwendungen, in denen ist es wirklich wichtig, dass ich eine Form von Erklärung habe, also irgendwie einen Einblick, was das Ding tut und warum es bestimmte Dinge tut. Okay, dann kommen wir dann mal zu einer etwas genaueren Definition davon, was heißt es denn jetzt, eine Erklärung abzugeben? Und bei Erklärungen ist so das normale Ding, man muss, also wenn ich irgendwem was erkläre, wenn ich euch jetzt versuche, etwas zu erklären, dann ist mein Ziel normalerweise, dass ihr am Ende etwas besser verstanden habt. Und verstehen, das ist ein psychologisches Konzept, also da steige ich jetzt nicht mehr tief ein, aber so vom Groben her, verstehen heißt normalerweise, dass die Person, und das ist in dem Fall ein Mensch, die Erklärung entgegennimmt, irgendwie vorher eine Vorstellung hatte, wie etwas funktioniert, Und hinterher im Idealfall eine etwas bessere Vorstellung, ein etwas besseres mentales Modell davon haben sollte, wie etwas funktioniert. Also in dem Fall zum Beispiel von dem Schufa-Algorithmus. Vorher hatte ich irgendwie die Vorstellung, keine Ahnung, zum Beispiel mein Alter zählt mit rein, hinterher weiß ich, ah ja, anscheinend ist es auch mein aktuelles Vermögen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen trockene Definition. Was heißt das jetzt? Also das hat dann zwei Implikationen, nämlich bei einer Erklärung von einem konkreten Modell kann ich mir dann zwei Fragen stellen, typischerweise. Das ist einmal die Frage, wie, hier rechts ganz oben, wie funktioniert jetzt das Modell generell? Also kann ich das irgendwie durch etwas beschreiben, was ich besser verstehen kann? Beim Schufa-Algorithmus wäre das zum Beispiel, kann ich da einfach konkrete Wenn-Dann-Regeln hinschreiben, kann ich mir dann angucken und kann dann theoretisch das sogar selber nachvollziehen, wie eine bestimmte Entscheidung zustande gekommen ist. Und da sind wir dann auch schon bei der zweiten Frage. Manchmal bei besonders komplexen Sachen, wie wir hatten das mit dem Gewebeschnitt, da brauche ich jetzt nicht unbedingt die Details, wie das Modell generell funktioniert, aber mich interessiert für eine ganz konkrete Entscheidung. Warum ist denn jetzt diese spezifische Entscheidung getroffen worden? Das sind dann so die Unterschiede, das wird dann in einem Fachjargon, heißt das dann global, das wäre das Wie, und lokal ist das Warum. Und das Warum ist meistens ein bisschen einfacher durchzuführen, weil man dafür nicht so komplex reinsteigen muss, sondern zum Beispiel für eine ganz konkrete Entscheidung. Hier ist es dargestellt, hier unten, für die Entscheidung, ist das ein Waggon oder eine Lok? Da kann man dann fragen, was war denn in dem Bild wichtig, um einen Waggon draus zu machen oder eine Lok? Kommen wir dann gleich nochmal auf das konkrete Verfahren. Aber in dem Fall sieht man, okay, für die Lok war irgendwie alles wichtig. Und auf der rechten Seite sieht man, für den Waggon war nur der Waggon wichtig und in blau die Lok war unwichtig. Das wäre zum Beispiel eine Antwort, die man geben kann auf die Frage, warum eine bestimmte Entscheidung gefallen ist. Weil da bestimmte Merkmale im Bild vorhanden waren. Okay, die Sache mit dem Wie ist dann noch ein bisschen komplizierter, weil wenn ich generell wissen möchte, wie etwas funktioniert, dann rede ich oft davon, dass ich eine Form von einfacherem Modell dafür brauche. Etwas, was man als Mensch beschreiben und dann auch eben verstehen kann. Und das ist dann dieser ominöse Begriff der Transparenz. Warum sage ich ominös? Weil der hat inzwischen sogar Einzug gefunden in Rechtsprechung. Und es ist nicht so ganz definiert, was die jetzt eigentlich unter Transparenz verstehen. Zumindest jetzt im Explainable AI, also erklärbare KI-Bereich, wird das normalerweise einfach unterteilt in verschiedene Stufen. Zum einen simulierbar, das heißt, dass ein Mensch selber einfach das komplett einmal durchdenken kann. Also bei Wenn-Dann-Regeln, wenn das nicht zu viele sind, die kann ich alle gleichzeitig im Kopf behalten und könnte die komplett einmal in meinem Kopf durchsimulieren. Wenn das Ganze ein bisschen größer wird und es vielleicht einfach zu viele Wenn-Dann-Regeln werden, dann ist es vielleicht nicht mehr also kann ich mir das nicht gleichzeitig im Kopf vorstellen, aber zumindest wenn ich es aufschreibe, dann kann ich einzelne Schritte davon, also einzelne Bestandteile der Regeln mir angucken und die sind dann einzeln, ein bisschen lokaler dann eben simulierbar. Und das Letzte ist eigentlich das, was mir gar nichts mehr bringt, das ist dann das sogenannte algorithmisch transparent, das heißt dann, ja, ich weiß, dass es eine mathematische Funktion mit bestimmten Eigenschaften ist, finde ich als Mathematikerin ziemlich cool, aber jetzt für die Praxis bringt es meistens nichts. Also das heißt, bei Transparenz hätten wir meistens gerne ein Modell, was wir einfach so hinschreiben können, dass Menschen das von vornherein verstehen. Also keine komischen Binärdarstellungen, sondern wirklich zum Beispiel Wenn-Dann-Regeln. Dann tun wir uns leicht mit der Erklärung, wie das Modell funktioniert. Okay, da würden wir jetzt gerne hinkommen. Das Problem allerdings an der Stelle ist, dass die Modelle, die jetzt so in aller Munde sind, also zum Beispiel ChatGPT oder diese Stable Diffusion Modelle etc., das sind neuronale Netze und die sind eben genau nicht transparent. Und bevor ich da dazu komme, jetzt erst nochmal so ein kleiner Blick da rein, bloß nochmal so als Abrundung der Motivation. Was hilft mir das denn jetzt, wenn ich eine Erklärung habe? Also wenn ich was besser verstanden habe, also was hilft mir das jetzt, wenn ich den Schufa-Algorithmus verstehe? Also ich habe halt den Kredit nicht gekriegt, blöd. In der Praxis ist es aber tatsächlich so, wenn wir jetzt, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von euch am ehesten am Ende Endnutzer sind oder Endnutzerinnen. Und wenn wir jetzt irgendeinen Anwendungsfall haben, in dem eine Entscheidung und insbesondere eine automatisierte Entscheidung uns als Endnutzende betrifft, dann wollen wir zum einen darauf vertrauen können, dass dieses Verfahren einigermaßen zum Beispiel fair funktioniert. Und zum anderen, wenn ich den Kredit nicht bekommen habe, und ich kann sagen, das war aber eine unfaire Entscheidung, weil die aus den falschen Gründen getroffen wurde, weil zum Beispiel falsche Eingaben gemacht wurden und die Entscheidung einfach deswegen falsch getroffen wurde, dann kann ich Regressansprüche stellen. Oder sogar alternativ versuchen, mein Verhalten zu verbessern, meine zum Beispiel Kreditkonditionen zu verbessern, damit ich in das nächste Mal, wenn die Entscheidung anfällt, besser dastehe. Das kennen wir tatsächlich von Noten. Bei Noten ist es auch so, wenn ich eine Klausur nicht bestanden habe, dann ist es schon relativ wichtig, in die Einsicht zu gehen, damit ich weiß, was habe ich denn jetzt eigentlich falsch gemacht, damit ich fürs nächste Mal mich ein bisschen besser vorbereiten kann. Ist jetzt bei Krediten meistens nicht so, dass das so besonders einfach geht, aber das wäre an der Stelle vielleicht ein schöneres Beispiel für solche Entscheidungssituationen. Gut, ansonsten eine Sache, die ich noch betonen möchte, ist, wir haben inzwischen tatsächlich auf Gesetzesebene, wie gesagt, diesen Begriff der Transparenz drin. Vielleicht sagt der European Union AI oder Artificial Intelligence Act euch was. Das ist inzwischen einfach eine der Vorreiterregelungen, die dafür sorgt, dass wir irgendeine Form von rechtlichem Rahmen haben, was bei High-Risk, also Hochrisiko-Applikationen, eigentlich jetzt erlaubt ist, also für was man da Modelle einsetzen kann und was für Eigenschaften die Modelle hier erfüllen müssen. Und Transparenz und Verstehen oder Verständlichkeit von den Modellen, zumindest zu dem Grade, dass man an der Stelle Fehler kontrollieren kann, stehen da ganz oben mit dabei. Genau, also das heißt, für Compliance werden wir das Ganze auch brauchen. Da kommen wir nicht drum rum. Ist auch ganz gut so, meiner Meinung nach. Gut, so, machen wir mal den Cursor irgendwo anders hin, wo er nicht so stört. Und jetzt ist die Frage, warum sage ich, das ist ganz gut so? Und ich hatte jetzt erwähnt, ja, das, was jetzt in aller Munde ist, das sind nicht so, ich nenne es mal die klassischen maschinellen Lernverfahren, sondern eher normalerweise neuronale Netze. Warum müssen wir die jetzt besonders gut erklären? Und dafür hilft es ganz gut, wenn man weiß, was ein neuronales Netz ist und wie das ungefähr funktioniert und trainiert wird. Das Schöne ist, also es wird immer so gesagt, ja, das sind super komplizierte Modelle, das ist wahnsinnig komplizierte Mathematik. Völliger Quatsch, neuronale Netze an sich sind super einfach. Ich nehme sehr gerne zwei Analogien, um die zu erklären. Das eine ist Lego. Lego kennt ihr. Und bei Lego haben wir kleine Bausteine, die haben eine recht einfache Form, damit können wir ganz gut handhaben. Und wenn wir aus Lego irgendwas bauen wollen, dann reicht es uns, dass wir diese kleinen Bausteine nehmen und dann können wir aus Lego ein Haus bauen, was so ungefähr so ausschaut wie ein echtes Haus. Einfach dadurch, dass wir die kleinen Bausteine zusammen basteln. Dieses Prinzip, das kann ich auch mit mathematischen Funktionen machen. Ich kann eine mathematische Funktion stückchenweise aus so kleinen, einfachen Funktionsbausteinen zusammensetzen und kriege dann am Ende eine super komplizierte Funktion, mit der ich mehr oder weniger fast jede beliebige Funktion, also jedes beliebige Haus, das mich interessiert, einigermaßen gut approximieren kann. Also ein Lego-Haus sieht jetzt auch nicht exakt aus wie ein echtes Haus, aber ja, ist gut genug dran. Genau, und dieses selbe Prinzip, das gilt auch für neuronale Netze. Die sind nämlich aus kleinen Funktionsbausteinen zusammengesetzt. So, das war jetzt Analogie 1. Wie bastel ich mir jetzt aus kleinen Funktionsbausteinen eine Funktion, die zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Bilderkennung machen wollen, von dem Bild mappt auf zum Beispiel eine Entscheidung. Und hier ist das Erste, was wir erkennen müssen, dass ein Bild, wir müssen das ja irgendwie dem Computer füttern, ein Bild kann man darstellen als einfach eine Reihe von Zahlen. Und zwar eine Zahl für jeden Pixelwert, für jeden Kanal. Also zum Beispiel einen Wert für Rot für dieses Pixel. Das heißt, ich habe hier einfach eine lange Kette an Zahlen und für die Ausgabe kann ich auch mir einfach zwei Zahlen nehmen und sagen, ich hätte gerne eine Funktion, da schiebe ich vorne eben meine lange Zahlenkette rein, die mein Bild darstellt und am Ende sollen zwei Zahlen rauskommen. Eine Zahl steht für, ist es eine Ampel? Eine Zahl steht für, ist es keine Ampel? Und naja, dann lasse ich die halt gegeneinander antreten und wenn Ampel, wie hier durch den dickeren Rand dargestellt, mehr Vorkommen, also die größere Zahl hat, dann ist es eine Ampel. Und wenn keine Ampel die größere Zahl hat, ist es keine Ampel. Das ist eine einfache Modellierungssache, wie ich mir überlegen kann, wie kann ich eine Information, die mich interessiert, in Zahlen umwandeln und dann interpretieren. Und gut, ein neuronales Netz ist jetzt, ich hatte es gesagt, aus so kleinen Funktionsbausteinen, hier diesen Kreisen, den sogenannten Neuronen, zusammengesetzt. Und ein neuronales Netz kann man sich vom Aufbau jetzt vorstellen wie ein Wasserleitungssystem. Wir haben unsere Eingangszahlen, das sind Wasserbecher. Also jeder Kreis repräsentiert jetzt einen Wasserbecher. Und je nachdem, wie dick der Kreis ist, ist viel oder wenig Wasser drin. Wenn mein Pixel einen hohen Rotwert hat, dann ist der Becher für diesen Rotwert hochgefüllt. Und andersrum. So, das heißt, ich habe jetzt am Anfang erstmal hier meine Becher gefüllt. Dann stelle ich noch eine zweite Reihe, eine sogenannte Schicht an Bechern auf und verbinde meine erste Reihe mit Rohrleitungen in die zweite Schicht. Das heißt, jeder Becher hier ist verbunden mit einem oder mehreren Bechern in dieser nächsten Schicht. Und das, was ich an der Stelle dann einstellen kann, ist einfach nur die Dicke von den Rohren. Irgendwann sage ich, okay, das möchte ich jetzt einmal auswerten. Dann mache ich alle Tore auf. Und das mehr oder weniger Wasser aus meinen Bechern in der ersten Schicht fließt in die Becher in der zweiten Schicht. Und je nachdem, wenn ich mir mal so einen Becher in der zweiten Schicht anschaue, je nachdem, dieser Becher, der ist verbunden mit einem dicken Rohr zu einem Becher, der in diesem Fall für dieses Bild viel Wasser drin hatte. Dementsprechend wird dieser Becher auch viel Wasser dann führen. Gut, also das heißt, ich habe mein Wasser einfach aus der Schicht hier genommen, umverteilt auf die nächste Schicht und habe dann auch wieder einfach Zahlenwerte darin stehen, einfach die Füllstände von den Bechern. Und das mache ich nochmal. Und nochmal und nochmal, so viele Schichten, wie ich dann halt eben habe. Und am Ende, die letzte Schicht, das sind meine zwei Ausgabebecher. Und wenn ich mein letztes Mal die Tore aufgemacht habe für die vorletzte Schicht, dann landet einfach ein gewisser Wasserwert in meinen zwei Bechern am Ende. Und da kann ich dann auslesen, war es jetzt eine Ampel oder nicht. Das ist das, wie ein neuronales Netz grundsätzlich als Funktion funktioniert. Mehr muss man dazu nicht wissen. Es ist quasi ein Rohrleitungssystem, bei dem Wasser durch die Rohre fließt. Bitte nagelt mich dann nicht zu sehr fest, kreuzigt mich nicht. Es ist eine Analogie, die an wenigen Punkten hinkt, aber das ist das, was man an der Stelle sich vorstellen kann, was passiert. Jetzt ist bloß die Frage an der Stelle, wie finde ich die richtige Dicke von den Rohrleitungen? Also so, dass zum Beispiel, wenn es eine Ampel sein soll, dann müssten ja die Rohrleitungen die Eingabe mit der Ausgabe verbinden. Und bei den, also insbesondere die Rohrleitungen, die Eingabe der roten Kanäle mit der Ausgabe verbinden, die müssten ja alle relativ dick sein, so von der Intuition her. Jetzt weiß ich aber nicht aus dem Bauch raus, wie dick ich die machen muss. Und hier gibt's dann statistische Trainingsverfahren, da sind wir dann bei der Statistik, die Simon eben angesprochen hat. Und ein ganz klassisches Verfahren hier ist der sogenannte Gradientenabstieg. Den habe ich mir jetzt auch mal rausgegriffen, weil das auch eine Sache ist, das ist ein eigenes Forschungsfeld für sich. Aber die Intuition dahinter ist wahnsinnig einfach. Beim Gradientenabstieg, es gibt ganz viele Praxissituationen, wo man das genauso machen würde. Da geht es darum, ich habe Parameter, zum Beispiel meine X- und meine Y-Koordinate, also quasi den Punkt auf dem Boden, an dem ich mich befinde. Das sind jetzt meine Parameter. Und ich würde gerne hier irgendwo diesen Punkt finden im Raum, der besonders gute Parameter hat. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, dann ist hoch schlecht, da ist die Luft relativ dünn. Das sind schlechte XY-Parameter, wenn ich oben auf dem Berg draufstehe. Ich möchte runter ins Tal, weil es wird langsam dunkel. Und jetzt ist so die Frage in die Runde, mal eine Überlegung. Das Problem ist, ich will runter ins Tal, ich habe meinen Weg verloren, es ist neblig, ich kann nicht weit gucken, ich kann das Tal nicht sehen. Wie würden Sie als nächstes vorgehen? In welche Richtung machen Sie den nächsten Schritt? Das ist keine Fangfrage, keine Sorge. Ja. Dorthin, wo es niedriger ist, genau. Das heißt, an der Stelle, ich weiß nicht, ich habe meine Parameter, meine XY-Achse, mein X und mein Y. Und das, was ich machen kann, ist, ich gucke einfach, wo geht's bergab? Was ist da, wo ich stehe, die Richtung, in die ich meine Parameter einen Tacken besser kriege und gehe dann in die Richtung. Hier ist leider kein Berg, deswegen kann ich das, doch da. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel stehe, so an dieser Kante, dann würde ich sehen, ah ja, in die Richtung geht's runter, dann mache ich halt mal einen Schritt in die Richtung. Genau. So, also das ist die Intuition zu Hintergradientenabstieg. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, ich starte irgendwo oben auf einem Berg. Ich habe jetzt mal hier eine Berglandschaft genommen mit drei verschiedenen Punkten. Und wenn man jetzt diesem Punkt hier folgt, der mache ich einen Schritt, bin ich an irgendeiner Stelle gelandet, kann nochmal messen, dann stelle ich fest, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen in die Richtung verbessern, das nochmal und irgendwann komme ich dann an eine Stelle an, wo ich sage, okay, das ist jetzt ziemlich gut. Von dem Punkt aus weiß ich nicht mehr, in welche Richtung ich gehen könnte, damit ich besser werde. Das scheint ein lokales Minimum, ein Tal zu sein. Und wie man hier an der Stelle allerdings schon sieht, ist, nur dass ich ein Tal gefunden habe mit diesem schrittweisen Verbessern, heißt nicht, dass ich das optimale Tal gefunden habe. Also es kann durchaus sein, dass ich hier in so einem lokalen Tal lande und dann stelle ich halt fest, ja okay, blöd gelaufen. Da ist nicht die Hütte. Das Problem ist, in der Praxis weiß ich nicht, ob da die Hütte ist. Ich kann da nur, also ob das eine sehr gute Lösung zum Beispiel ist, das kann ich dann nur versuchen, auf Testdaten zu messen und dann entweder damit zufrieden sein oder nicht und dann eventuell nochmal von vorne anfangen. Okay, aber das ist Gradientenabstieg und es ist ziemlich stupide. Ich habe meine Rohrdicken und ich schmeiß halt mal ein paar Bilder durch, gucke, wie performt das mit diesen Rohrdicken, überlege mir, wie müsste ich die Rohrdicken ein bisschen anpassen, sodass es ein bisschen besser wird, mach das dann, schmeiß die Bilder nochmal durch, passe sie wieder ein bisschen an. Das ist wie beim Golfspielen, wenn ich dann da so dastehe und oder beim Minigolf und ich probiere es einmal, hat überhaupt nicht geklappt, ich bin viel zu weit gekommen. Na gut, dann haue ich halt beim nächsten Mal ein bisschen weniger stark drauf. Und das mache ich so lange, bis ich nah am Loch bin oder am Tal, wie man es auch nennt. Das ist alles, was ich dann an der Stelle über das Training von neuronalen Netzen und neuronalen Netze selber wissen muss, um die Statistik mehr oder weniger dahinter zu verstehen. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt so ein bisschen schlauer. Die Frage ist jetzt, woher weiß ich denn jetzt, was ist eigentlich ein guter sogenannter Loss? Also wann ist, also wie gut ist eigentlich mein Satz an Parametern? Bei den Bergen hatten wir das mit der Dicke von der Luft. Also je dicker die Luft, desto besser. Wie kann man das jetzt in praktische Probleme übersetzen? Also wenn ich zum Beispiel hier ein sogenanntes Diffusion-Modell habe und gerne Bilder generieren möchte. Was macht denn jetzt ein Bild gut oder wann funktioniert ein Diffusion-Modell gut? Und einfach das so um eine Intuition zu erzeugen, wie man solche Losses designen kann. Bei Diffusion-Modellen ist es tatsächlich so, ich starte mit einem Eingabebild, also mit einem Trainingsbild und dann lege ich da einfach Rauschen drüber. Ich verrausche das Bild so lange, bis eigentlich nichts mehr zu erkennen ist. Und das, worauf ich mein Modell jetzt trainiere, ist, dass mein Bildgenerator ein Rauschen, das aus einem echten Bild kam, entgegennehmen kann. Und wenn es dieses Rauschen bekommt, dann soll aber ein echtes Bild rauskommen. Das heißt, wenn ich mit einem Rauschen starte, dann soll bitte ein realistisches Bild rauskommen. Das ist mein Trainingsziel an der Stelle, dass ich dann einfach nur vergleiche. Ich weiß, dass mein Rauschen von einem bestimmten Bild kam. Wie nah komme ich denn mit meinem hinterher generierten Bild an das ursprüngliche Bild dran? Das ist eine Möglichkeit, wie man einen Loss definieren kann. Und witzigerweise, wir sehen es an Bildern etc., das funktioniert verdammt gut. Also auch wenn diese Definition von, wie gut ist denn jetzt mein Modell, wie gut performt das, relativ simpel ist, damit kommen wir schon sehr, sehr weit. Witzigerweise ist das bei Sprachmodellen jetzt auch nicht unbedingt anders. Also bei Sprachmodellen ist diese Definition vom Loss eigentlich auch total simpel. Das sind nämlich Lückentextfüller. Wir haben einen Text gegeben. Bei ChatGPT wäre das sowas wie der Kontextprompt, den vielleicht irgendjemand im Hintergrund noch mit eingibt, dann der Prompt, den ihr eingegeben habt und dann das, was in der Unterhaltung bisher alles so gesagt wurde. Das nehme ich als Eingabe und dann soll das Netzwerk einfach nur vorhersagen, was ist denn das nächste Wort, was an die Stelle gehört. Das heißt, ob jetzt an der Stelle, also wenn ich zum Beispiel die Wörter habe, Lübeck ist, und das ist alles, was bisher gesagt wurde, dann wäre eine mögliche Vervollständigung sowas wie eine, könnte man weitermachen, zum Beispiel. Dann könnte ich sowas machen wie wunderschöne, man kann auch schöne oder hässliche. Je nachdem, was das Modell dann eben vorhersagt, wird das eine oder das andere Wort verwendet. Und dann Stadt. Auf nichts anderem werden die Modelle trainiert. Wir nehmen Wörter, verwandeln die einfach in Zahlenrepräsentationen und das Modell nimmt Wörter, die bisher gesagt wurden, entgegen und soll vorhersagen für einen menschlichen Text, was ist das Realistischste, was als nächstes kommt. Das funktioniert auch verdammt gut. Das war so das, was man bis 2018, ab 2018 spätestens dann vor allem gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, okay, aber ChatGPT war doch irgendwie ein Durchbruch. Da gab es dann eigentlich auch nur zwei oder eigentlich am Anfang nur einen Zusatz, der das Ganze noch ein bisschen besser gemacht hat. Und das war, dass man an der Stelle einfach gesagt hat, gut, wir wollen nicht einfach nur Texte, die so aussehen wie reale Texte erzeugen, sondern wir würden gerne Texte erzeugen, die Menschen gerne lesen. Und was man dann gemacht hat, ist, dass man ganz viele Menschen gefragt hat und gesagt hat, okay, hier, wir haben hier einen Prompt gehabt, zum Beispiel, wie komme ich zum Lübecker Zoo? Und dann hat das Modell mehrere Antworten generiert und die Menschen haben dann gesagt, ja, also die Antwort fände ich aber jetzt besser als die. Und das hat man dann auch tatsächlich verwendet, um die Antworten für neue Ausgaben zu schätzen. Das heißt, man hat tatsächlich ein neuronales Netz trainiert, das dann vorhersagen sollte, welche Antworten vermutlich ein Mensch schöner findet. Und dann hat man ChatGPT mit diesem zusätzlichen Netz dann trainiert, einfach um diese menschliche Präferenz mit reinzubringen. Gut, an der Stelle sieht man aber auch schon sehr, sehr schön, zum einen, warum ChatGPT so gute Texte oder für uns so toll klingende Texte generiert, weil das ist das, worauf es trainiert wurde. Es wurde darauf trainiert, Texte zu generieren, die Menschen cool finden. Es wurde nicht darauf trainiert, Texte zu generieren, die tatsächlich stimmen. Das hat nichts mit dem Loss zu tun, das war nie das Ziel. Und man sieht vielleicht auch schon, also wenn ich keine Ahnung von Lübeck habe, dann ist, es gibt keinen Lübecker Zoo, vielleicht eine irgendwie etwas blöde Antwort auf die Frage, wie komme ich denn zum Zoo? Ja, und dann würde ich natürlich, also die Präferenz ist natürlich dann dabei zu sagen, erstmal tolles, also irgendwie ein Lob, schönes Ziel und dann ja, und man muss dann zum Beispiel über den Zopf den Bus sowieso nehmen und so weiter. Hatte ich tatsächlich bei GPT-4 mal ausprobiert und da kam dann tatsächlich sowas raus, deswegen habe ich das als Beispiel drin. Funktioniert zum Glück nicht mehr, weil auch die Modellanbieter inzwischen auf die Idee gekommen sind, ja, also einfach nur sowas ausgeben ist blöd. Wir versuchen mal so ein bisschen zusätzlich noch bisschen Faktencheck, also insbesondere Zugriff zum Internet mit dran zu hängen, um so ein bisschen Sachen zu kontrollieren, aber das kam zumindest noch vor einem halben Jahr raus. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal im Lübecker Zoo? Also ich würde gern hingehen, aber es hat sich irgendwie schwierig herausgestellt, weil das hat nicht geklappt. Ja, also ich hoffe, ich habe einigermaßen dargestellt, was wir aktuell für Probleme damit haben, dass man einfach, ich nenne es mal so ein einfaches Trainingsverfahren hat, was extremst cool funktioniert. Also ich will auch gar nicht schmälern, wir haben mehr oder weniger das gesamte Internet da reingesteckt, ein Modell darauf zu trainieren, dass es Texte, die für Menschen cool klingen, generieren kann und das, wenn man das ganze Internet in ein neuronales Netz beim Training reinsteckt, das kann sich verdammt viel merken, dann ist da auch sehr viel Wissen drin. Aber das heißt nicht, dass das Wissen am Ende immer noch korrekt ist, wenn es wiedergegeben ist. Und wir haben allerdings an der Stelle noch ein paar andere Probleme. Und zwar, wenn ich jetzt ChatGPT frage, wie überfällt man eine Bank? Was wäre jetzt so unsere Vorstellung, was geantwortet werden soll? Oder andersrum, was passiert, also wenn ich dich jetzt frage, wie überfalle ich eine Bank? Erstmal auskundschaften. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Antwort wäre, die ich als Gesellschaft gerne hätte. Ich glaube, als Gesellschaft hätte ich gerne, da wird geantwortet, nee, du sollst keine Bank überfallen. Was soll denn das? Okay, kann man sich bestimmt dann auch drüber streiten, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man sollte an der Stelle sagen, man soll keine Bank überfallen. Dann kommen Kommentare aus dem Publikum. Ich glaube, wir lassen mal die Diskussion. Die Frage wäre jetzt angenommen, dass die Anbieter vom Modell wollen, dass da rauskommt, man soll keine Bank überfallen. Jetzt hänge ich da aber einfach noch mal ein bisschen was dran. Und ich muss nur ein klitzekleines bisschen an dem Text ändern. Plötzlich habe ich den Kontext sogar aus Sicht eines Menschen so sehr geändert, dass man an der Stelle sagen kann, ja, klar gebe ich dir eine Antwort. Also für ein Drehbuch sicher. Also wenn du einen Film drehen willst und realistisch eine Bank überfallen willst, müsstest du das und das und das machen. Weiß ich ja jetzt nicht, ob es so einfach sein sollte, sogenannte Jails zu umgehen. Eigentlich hätten wir ja gerne, dass das nicht so einfach geht. Und das ist jetzt ein total dummes Beispiel, aber es gibt auch ForscherInnen, die sich an der Stelle natürlich viel coolere Beispiele ausgedacht haben, um zu prüfen, ob die Modelle bösartige Ausgaben zurückgeben und wie man sie dazu bringen kann, dass sie bösartige Ausgaben zurückgeben. Und das hat erstaunlich oft funktioniert. Also bei DeepSeek zum Beispiel einfach, also bei DeepSeek R1, das ist das linkeste, hat es einfach wirklich immer funktioniert, dass man es geschafft hat, das Modell dazu zu bringen, die bösartigen Ausgaben auszugeben. Ist nicht toll. Das heißt, wir haben diese Modellausgaben nicht unter Kontrolle. Also das Wissen, was da einmal drin ist, kriegt man auf jeden Fall auch irgendwie wieder raus. Auf eine gutartige oder bösartige Weise. Genauso haben wir es aber auch bei Bildern. Bei Bildern können wir ohne Probleme hier ein Bild von einem Bus, das von einem, in dem Fall Bildclassifier, also Bildklassifizierer, als, wirklich als Bus erkannt wurde, aus Sicht des Netzwerks einfach in einen Vogelstrauß umwandeln, ohne Probleme, indem wir nur ein bisschen Rauschen drauflegen. Wenn wir uns das rechteste Bild anschauen, ja, weiß nicht, also vielleicht sieht es schon ein bisschen anders aus, so ein bisschen andere Textur oder so als das linke Bild, aber aus unserer Sicht ist es immer noch ein Bus, oder? Also, keine Ahnung, wie kommt das Netz jetzt darauf, dass das ein Strauß sein soll? Also das bringt, genau, also da haben wir das Riesenproblem, dass Netzwerke da manchmal totalen Quatsch machen. Wir haben auch noch ein paar andere Probleme, auf die ich jetzt gar nicht so eingehen will. Sowas wie Biases, das nettes Paper, dem letzt war, da haben sie rausgefunden, dass die gängigsten Sprachmodelle eigentlich durchweg glauben, dass generell Personen aus dem deutschen Osten irgendwie schlechter sind. Zum Beispiel haben sie auch eine niedrigere Bluttemperatur. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Genau, also das ist zum Beispiel ein Bias, der in dieses Modell eintrainiert wurde. Und die kriegt man da auch nicht mehr raus. Also ein Bias ist eine Verzerrung in den Daten. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich jetzt historische Biases hätte, früher wurden zum Beispiel einfach weniger Paper von Frauen veröffentlicht. Das war einfach gesellschaftlich nicht angesehen. Da gab es teilweise Frauen, die dann Akronyme angenommen haben, um zu veröffentlichen, damit das angenommen wird. Ist jetzt auch schon, also mit früher meine ich zum Glück weit früher. Ist jetzt nicht, auf jeden Fall nicht mehr in der Lebenszeit von irgendwem von uns. Aber genau, das ist ein historischer Bias oder auch sowas ein bisschen aktueller historischer Bias, dass weniger Frauen eingestellt wurden. Es gab halt eine Zeit, da wurden einfach nicht viele Frauen im IT-Sektor, zum Beispiel in Deutschland, eingestellt. Wenn man dann ein Modell darauf trainiert, wen soll ich denn jetzt als nächstes einstellen, ist plötzlich das Geschlecht wichtig. Das ist irgendwie blöd, weil nur weil früher wenige Frauen eingestellt wurden, heißt das ja nicht, dass ich das heute immer noch so haben will. Genau, also so viel zu Verzerrungen. Ja, die Modelle funktionieren, sie funktionieren super für viele, viele Anwendungen. Sie produzieren super schöne Texte. Damit kann man wunderbar Sachen korrigieren. Man kann, ich nenne es mal, Zweitmeinungen einholen. Die funktionieren hervorragend zur Recherche, Suche und so weiter. Aber sie haben immer noch diese Probleme und die kriegen wir irgendwie nicht raus. Das heißt, die Frage wäre, wie kriegen wir solche sogenannten Clever-Hans-Effekte irgendwie, wie finden wir die? Und Clever-Hans, das ist einfach ein Begriff, der hat auch eine Historie, gerne mal nachfragen. Clever-Hans heißt sowas wie eben Halluzinationen, dass das Modell eine Form von Shortcut gelernt hat. Also eine Abkürzung, statt zum Beispiel in dem Fall Wölfe daran zu erkennen, dass es wirklich aussieht wie ein Wolf, werden halt Wölfe eher daran erkannt, dass Schnee im Hintergrund ist, weil im Trainingsdatensatz halt immer Schnee an der Stelle war. Ja, und dann ist ein Husky halt auf einmal ein Wolf. Ja, blöd. Schön, wir gucken uns gleich diese Erklärbarkeitstechnik noch kurz an. Und die Frage ist allerdings, wenn wir jetzt halt mal versuchen reinzugucken, um herauszufinden, was für Fehler machen denn die? Was haben die denn überhaupt gelernt? Also man könnte ja sich fragen, ja, wenn das Ding jetzt Schnee als Konzept lernt, dann könnte ich ja herausfinden, dass eventuell Schnee bei irgendwelchen Fehlern beteiligt ist, weil Schnee nämlich für Klassifikation von Hund versus Wolf einfach keine Rolle spielen sollte. Wenn ich jetzt aber in das Netzwerk reingucke und hier diese Visualisierung auf der rechten Seite zeigt Bilder, die generiert wurden, sodass sie ein Neuron in dem Fall besonders stark aktivieren. Also das ist quasi die visuelle Bedeutung eines Neurons in einem Netzwerk, das Bilder verarbeitet. Die sehen wunderschön aus. Die heißen, also das Verfahren heißt auch Deep Dream. Sie sehen irgendwie so wie so Traumbilder aus. Aber das Problem ist, da kann man nicht wirklich was rauslesen. Also das hier, vielleicht ist das sowas wie eine Schnauze, man weiß es nicht so genau. Das hier ist vielleicht irgendwas Fluffeliges, hier irgendwas mit Himmel und Gebäude eventuell. Also es ist einfach, man kann nicht wirklich was rauslesen. Ein bisschen was schon, also man kann an der Stelle zum Beispiel schon zumindest sagen, ja, irgendwas Schnauzenartiges hat es gelernt, aber so richtig viel kann man nicht dazu sagen. Ja, und ansonsten, man könnte natürlich sich dann auch überlegen, ja, dann reverse engineere ich das halt. Aber wenn ich halt so viele Parameter habe, wie die aktuellen Modelle das haben, sowohl in der Objekterkennung als auch in der Sprachverarbeitung, das können wir uns, also das kriegt man händisch nicht mehr hin. Deswegen gibt es ein paar Verfahren, mit denen man neuronale Netze trotzdem ein bisschen zerlegen kann und das Ganze ein bisschen erklärbarer machen kann. Wir erinnern uns an die Fragestellung, die ich am Anfang gesagt habe. Das eine wäre, kriegen wir es vielleicht hin, dass man die Modelle von vornherein versteht. Das sind die inhärent transparenten Modelle. Da gebe ich dann ein paar Beispiele. Und dann eben die Fragen, was steckt in dem Modell vielleicht einfach drin? Das ist mein Forschungsthema. Was hat es denn gelernt? Was repräsentieren die internen Neuronen? Wie funktioniert das Modell generell? Kann man dann als nächstes fragen, wenn man irgendwie es herausgefunden hat, was an Informationen in dem Netzwerk drinsteckt. Oder dann die lokale Variante, dass ich mich für eine Ausgabe dafür interessiere, warum genau diese Ausgabe. Ja, also zu den transparenten Modellen habe ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Die haben wir eben auch schon grob besprochen. Insbesondere den Fall ganz links, das ist einfach ein sogenannter Entscheidungsbaum. Das sind einfach Wenn-Dann-Regeln. Also wenn der Punkt und der Punkt und der Punkt gilt, dann ist es diese und jene Ausgabe. Dann haben wir noch lineare Modelle. Lineare Modelle sind einfach eine gewichtete Summe. Das heißt, ich habe meine Eingaben und sage, es ist diese Klasse, wenn das Merkmal vorhanden ist zu einem gewissen Grad und das Merkmal zu einem gewissen Grad vorhanden ist und so weiter. Das wird in der Medizin sehr gerne verwendet. Da kann ich dann auch direkt ablesen, wie wichtig war denn jetzt ein Merkmal, weil wenn ich die Merkmale mit einer gewichteten Summe, zum Beispiel hier dieses Alpha A plus Beta B, den Gewichten Alpha und Beta habe, dann kann ich direkt ablesen, okay, Alpha ist meine Wichtigkeit von dem ersten Parameter und Beta die von dem zweiten. Genau, also zum Beispiel ist Alpha, wenn Alpha sehr groß ist, dann ist das A offensichtlich viel wichtiger für die Entscheidung als Beta, als B. Und zu guter Letzt kann man auch noch eine Form von Clustering oder prototypenbasiertem Lernen machen. Da sage ich einfach, gut, ich habe halt einfach Beispiele oder Prototypen von dem, was ich bisher schon gesehen habe. Und sage dann einfach, naja, es ist diese Klasse, weil das so ähnlich, weil dieses Bild so ähnlich ausschaut wie ein Bild, was ich schon mal gesehen habe, was eben diese und jene Klasse war. Oder weil es so ähnlich ausschaut wie die prototypische Katze. Also es ist eine Katze, weil es so aussieht wie die prototypische Katze. Oder eher so ausschaut wie eine Katze als wie ein Hund. Das sind Modelle, die man einigermaßen verstehen kann. Problem ist, dass die halt für komplexe Aufgaben nicht unbedingt geeignet sind. Weil, naja, sie sind halt nicht komplex. Das ist Sinn und Zweck dessen, dass sie transparent sein sollen. Deswegen gibt es auch Verfahren, die das Ganze dann kombinieren und sagen, gut, dann mache ich zumindest, also dann nehme ich halt ein Teil neuronales Netz, zum Beispiel nehme ich ein neuronales Netz, was mein Bild umwandelt in ein bisschen verständlichere Konzepte. Und dann habe ich zumindest als Zwischenausgabe diese verständlicheren Konzepte, sowas wie bei Vogelklassifikation, es ist irgendwie ein roter, es ist irgendwo rot in dem Vogel, da ist ein Bein und so weiter. Und kann dann irgendeine Form von Klassifikation am Ende noch dranhängen, zum Beispiel wieder ein neuronales Netz. Das sind sogenannte Bottleneck-Modelle. Ich kann das Ganze auch machen, ohne dass ich vorgebe, was diese erklärbaren Konzepte sein sollen. Da gibt es dann Verfahren, die das automatisch lernen können, dass sie sich solche Prototypen von selber raussuchen. Zum Beispiel hier sowas wie der Bauchansatz oder hier dieser Bauchansatz oder hier was Flügel, also Flügel und Bauch für Vogelklassifikation wieder. Okay, also das wäre der Traumfall, dass wir irgendwie die Modelle von vornherein transparent gestalten. Jetzt hat aber schon jemand ChatGPT trainiert. Was machen wir denn jetzt? Also wir haben das Modell schon. Wir würden gerne jetzt post hoc reinschauen. Und wir würden gerne beantworten, was hat denn jetzt das Modell eigentlich gelernt? Und die einfachste Frage, die man hier stellen kann, ist erstmal, was bedeuten denn jetzt die einzelnen Neuronen? Wir haben eben gesehen, dass das irgendwie keine Frage ist, die immer besonders zufriedenstellend beantwortet werden kann, aber ich kann sie zumindest beantworten, indem ich eben diese ominösen Deep Dream Bilder zum Beispiel generiere hier in der zweiten Zeile, um zu gucken, was ungefähr besonders stark ein Neuron aktiviert. Und da sagt man, wenn das Neuron besonders stark aktiviert ist, heißt das, dass das quasi ein Bild ist, was besonders für dieses Neuron steht. Genauso könnte man auch einfach nach echten Beispielen suchen. Die sind dann nicht mehr so komisch traumartig. Und da kann ich dann vielleicht ein bisschen mehr rauslesen. Also gerade bei diesem Schnauzenbeispiel, da wird es dann plötzlich relativ eindeutig, dass auch das hier einfach Schnauzen verschiedener Tierarten sind. Also insofern kann ich mir hier schon ein bisschen, mich damit ein bisschen behelfen. Es gibt auch viel Forschungsarbeiten, die einfach quasi pauschal mal davon ausgehen, dass einzelne Neuronen tatsächlich irgendwie eine bestimmte menschenverständliche Bedeutung haben. Klappt nicht immer, wie man auch irgendwie ganz rechts sieht. Das ist dann nicht mehr ganz so eindeutig. Visuell sind sie vielleicht ähnlich, aber so eine richtige Bedeutung da rein zu interpretieren, ist schwierig. Ja, aber wir können ja das Ganze auch umdrehen und sagen, wir haben schon gewisse Konzepte, sowas wie in dem Fall Arm, Bein, Kopf oder sowas. Und wir würden gerne wissen, hat jetzt mein Objekterkenner zum Beispiel fürs autonome Fahren gelernt, was ein Kopf ist? Und das sind die Techniken, mit denen ich mich vor allem beschäftige. Der Trick dahinter ist, dass man einfach dann versucht herauszufinden, wie sieht denn, wenn ich ganz viele Kopfbilder in mein neuronales Netz reinstecke und dann einfach diese Zwischenausgabe mir abfange. Also das heißt, wir haben diese Schichten gesehen. Das heißt, ich nehme die Ausgabe von so einer ganzen Schicht und gucke mir dann an, wie sehen denn Köpfe in dieser Schicht immer aus? Und kann dann versuchen, da wieder ein Modell zu trainieren, das aber dann einfacher ist, das mir zwischen Kopf und Nicht-Kopf in dieser Schicht unterscheidet. Da wird dann normalerweise ein lineares Modell trainiert und da geht es dann so ein bisschen in die Vektorrechnung. Das heißt, da müssen wir auch gar nicht so tief rein. Das Schöne, was man allerdings da mitnehmen kann, ist, ja, man kann fragen, ob das Netzwerk tatsächlich Kopf erkennt oder nicht. Gut, man kann das dann sogar auch visualisieren, also hier zum Beispiel mit Lampen. Man hat dann Lampenneurone oder Radneurone. Gut, und das Ganze kann man dann auch weiterführen und zum Beispiel das ganze Netzwerk dann entweder lokal oder global durch diese transparenten Modelle, die wir gesehen haben, approximieren. Oder ich verwende tatsächlich an der Stelle die Informationen, die ich gefunden habe, was das Netzwerk intern repräsentiert und versuche das zu verwenden, um mein Netzwerk zu vereinfachen. So ein ganz klassischer Fall ist, dass ich eine Form von Informationsflussgraph an der Stelle bastle, um zu schauen, ah ja, okay, ein Wolf besteht aus irgendwie Beinen und irgendwo dann in den Prozessierungsschritten kommt dann auch weißes Fell drin vor und so weiter und dann komme ich zur finalen Entscheidung. Das ist auch eine einigermaßen involvierte Technik, aber das, was rauskommt, sind dann tatsächlich ziemlich coole Erklärungen, aus denen man zumindest dann schon konstruieren kann, was für Fehler das Netzwerk dann eventuell machen könnte. Und zu guter Letzt dann eben auch noch die Technik, die wir gesehen hatten, ganz am Anfang, nämlich, wie kann ich zu einer Ausgabe die Frage stellen, welche Eingaben waren denn jetzt relevant für meine Ausgabe? Zum Beispiel, welche Merkmale von mir waren relevant dafür, dass ich keinen Kredit gekriegt habe? Oder in diesen Fällen für Bilder. Wenn ich ein Bild von einer Lok mit Waggon habe, welche Eingaben waren wichtig, dass das ein Waggon und keine Lok ist? Und da gibt's, ich habe mal zwei Verfahren rausgegriffen. Das linke ist ein sogenanntes Backpropagation-Verfahren. Man sieht hier so ein neuronales Netz angedeutet. Die Idee ist, dass ich einmal von vorne nach hinten durchwandere. Das ist dann, da kriege ich dann meine Ausgabe, was es denn sein soll. Und das, dann nehme ich mir meine Ausgabe und versuche zurückzuverfolgen, woher denn jetzt diese Ausgabe kam. Also welche Neuronen immer dafür zuständig waren, für dieses Bild die Ausgabe besonders hoch zu machen oder besonders niedrig. Und das kann ich bis zur Eingabe zurückverfolgen und kriege dann so eine Heatmap, wo ich für jedes Pixel, für jeden Pixelwert sagen kann, der war wichtig oder auch nicht. Genau. Eine etwas schönere Variante, weil die komplett Blackbox funktioniert, ist diese sogenannte perturbationsbasierten Varianten. Was ich da einfach mache, ist, ich nehme mir Schnipsel von meinem Bild und blende die einfach mal aus. Und dann gucke ich, was passiert. Wenn ich zum Beispiel hier den Kopf komplett weglasse, dann ist es plötzlich kein Frosch mehr. Also war der Kopf vermutlich wichtig dafür, es zu einem Frosch zu machen. Und das ist das ganze Prinzip dahinter, dass ich wirklich einfach ausprobiere, was kann ich weglassen, ohne dass es einen Unterschied macht. Ja, Und dann sind wir auch schon dabei. Ich habe versprochen, noch zwei Links. Das eine, das obere ist generell ein Framework, mit dem man Erklärungen sich basteln kann für neuronale Netze. Das untere ist jetzt ein konkret so ein Colab-Workbook zu konzeptbasierter KI, was ich so mache. Und was ihr hoffentlich alle heute mitnehmt, ist, neuronale Netze sind nicht korrekt. Es gibt keine Korrektheitsgarantien, sie sind statistisch. Was nicht heißt, dass man sie nicht verwenden kann oder sollte. Sie sind immer noch sehr, sehr cool, weil sie viele Informationen einfangen können. Aber wir brauchen eben Erklärungen, um besser zu verstehen, was da drin steckt. Und dafür gibt es Methoden. Wir stehen nicht komplett auf einem weißen Feld hier. Das ist in den Forschungsarbeiten, die seit 2016 immer weiter vorangetrieben werden. Allerdings auch immer noch weiter vorangetrieben werden müssen. Da sitze ich dann dran und es wachsen auch immer noch weiter Frameworks. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen bei Laune halten und hoffentlich auch ein paar Fragen beantworten.
Ja, danke für den Talk. Wir haben vielleicht ein, zwei Fragen, aber nicht viel Zeit.
Genau, ich bin aber noch den ganzen Abend da. Ich habe das coole T-Shirt an, also ihr findet mich. Genau, also die Frage ist, jetzt für die Leute im Stream, die Frage ist, ob die Umgebung jetzt hier in dem linken Fall, in dem Beispielbild, keine Rolle gespielt hat, weil die ist weiß. Genau, also jetzt in der Visualisierung, weiß bedeutet, das hatte eine Relevanz von null. Das heißt, es hat tatsächlich keine Rolle gespielt. Wir würden dann erwarten, wenn wir das Ganze als perturbationsbasiertes Framework nochmal anfassen, dass wenn wir diese Bereiche ändern, dass die keinen Einfluss darauf haben, ob es als Waggon oder Lok vorhergesagt wird.